Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin nach dem Urlaub. Ich musste nur einmal wandern. Wir kommen voran, würde ich sagen. Ja, der Markus hat schon so ein bisschen angekündigt. Wir wollen euch mit hineinnehmen in eine vierteilige Predigtreihe, die wir so in den nächsten Wochen ein bisschen angehen wollen. Hoffnung in der Dunkelheit. Zum Vorbereiten einer Predigt ein sehr ermutigendes Thema. Wir wollen euch mit hineinnehmen in das Buch eines kleinen Propheten. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich von diesem kleinen Propheten genau einen Vers kannte, bevor ich mich mit der Predigt beschäftigt habe. Aber ich habe gemerkt, es ist genauso zeitlos und ewig gültig wie all die anderen Bücher in der Bibel. Und die Fragen, die da drin vorkommen, die wird jeder von euch kennen oder sie noch kennenlernen. Es geht um den Propheten Habakuk. Den Namen Habakuk, den hat man vielleicht schon mal im biblischen Unterricht gehört, wenn man so die Bücher der Bibel auswendig lernen muss. Oder die Menschen, die sich zur Aufgabe machen, die Bibel immer mal wieder von vorne nach hinten durchzulesen, die werden auch schon mal da vorbeigekommen sein. Ich persönlich, wie gesagt, hatte mit dem Habakuk nicht viel zu tun und ich wusste auch nicht viel über ihn. Und um, dass ihr das jetzt so ein bisschen einordnen könnt, will ich mal so ein paar geschichtliche Dinge noch vorweg sagen. Und ich sage euch, ich hatte in Geschichte in der Schule immer so gerade noch eine 4-. Das lag lediglich daran, dass ich in den schriftlichen Arbeiten versucht habe, das Mündliche noch ein bisschen auszugleichen. Geschichte hat mich 0,0 interessiert. Ich habe absolut keine Ahnung von, was vor 5000 Jahren, vor 300 Jahren, vor 150 Jahren passiert ist, und es hat mich tatsächlich überhaupt nicht interessiert. Wie das jetzt bei unserem Sohn passiert ist, dass er so geschichtsfanatisch ist, kann ich nicht sagen. Ich musste aber auch im Laufe meines Lebens feststellen, dass es manchmal ganz gut ist, sich etwas damit zu beschäftigen, weil man Dinge doch anders versteht und anders einordnen kann, wenn man so ein bisschen weiß, ja, wieso, weshalb, warum ist das überhaupt so? Und deshalb jetzt kurz über Habakuk so ein paar geschichtliche Daten. Und das Erste, was auffällt, ist, dass wir über Habakuk relativ wenig wissen. Weder wo er herkommt, wo er gewohnt hat, wie er aufgewachsen ist, noch wer seine Eltern waren. Im Grunde eigentlich über ihn selber wird gar nicht viel gesagt. Man kann ableiten, dass er in Juda wirkte, und zwar in dem Zeitraum direkt vor der babylonischen Gefangenschaft. Die Assyrer waren zwar noch an der Macht, hatten aber nicht mehr ganz so viel Einfluss, und die Babylonier, ja, die wurden immer mächtiger. Habakuk wusste das zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, aber die würden bald die Herrschaft übernehmen. Und seine Jugend, die verbrachte Habakuk unter dem König Josia. Und von dem König Josia heißt es in Jesaja, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Lief also scheinbar noch ganz gut, als der Habakuk jung war. Nach dem Tod von König Josia kam dann sein Sohn Joahas an die Macht. Und es ging so ein bisschen bergab mit den Israeliten, weil ihm der Wille Gottes und die Gebote Gottes relativ egal waren. Es steht in der Bibel, dass er ein Götzendiener war, und das einzig Gute an seiner Regierungszeit war wahrscheinlich die Dauer, das waren nämlich nur 3 Monate. Und danach regierte König Joachim, und wenn man jetzt glaubt, es gab eine Wende, hat man sich getäuscht. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wird über ihn gesagt. Er war gottlos, und von ihm wird berichtet, dass er ein Ausbeuter war, ein Betrüger, und Prunksucht wird ihm vorgeworfen. Und in dieser Zeit lebt Habakuk. Und womit sich Habakuk beschäftigt, ist so im Kern die Frage nach dem Sinn von Leid, die Frage nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, die Frage danach, wie kann all das Schlimme in im Leben von Menschen passieren, wenn es doch einen Gott der Liebe gibt. Und an dieser Stelle muss ich euch warnen, wenn ihr heute so ein bisschen eine Rosamunde-Pilcher-Predigt erwartet. Ich weiß nicht, jeder, der eine Frau hat, eine Mutter, eine Tante oder jemand, wird sicherlich mit Rosamunde-Pilcher was anfangen können. Ihr kennt vielleicht die Filme oder vom Hörensagen. Es fängt immer relativ harmonisch an, dann kommt wie irgendwie so eine kleine Delle, meistens in Form eines Nebenbuhlers, und am Ende geht aber alles irgendwie gut aus. Man braucht sich bei diesem Film überhaupt keine Gedanken machen, man braucht sich nicht aufregen oder sorgen, man weiß, am Ende wird alles gut. Und eigentlich ist das ja ganz schön, wenn das auch in unserem Leben so wäre. Ist ja ganz angenehm, wenn die Dinge dann irgendwie doch ein Happy End finden und irgendwie gut ausgehen. Aber wenn ihr heute sowas erwartet, dann muss ich euch enttäuschen. Denn bei Habakuk, da läuft das tatsächlich ein bisschen anders. Von happy bis zum Ende kann jedenfalls nicht die Rede sein. Und manche Verse, die lassen mich etwas ratlos zurück. Davon später mehr. Das Buch Habakuk beginnt nicht wie viele Propheten mit den Worten, das Wort des Herrn geschah zu Habakuk. Oder vielleicht mit einem donnernden, so spricht der Herr. Sondern bei Habakuk ist es genau andersrum. Habakuk redet mit Gott. Er geht zu Gott und spricht Gott an. Er klagt Gott an über die Sorgen, die Nöte, die er selber hat und die er in seinem Volk sieht. Er schreit und er fleht. Und wir gucken einfach mal in den Text rein. Und ich lese aus Habakuk 1 mal den zweiten Vers. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Ein heftiger Anfang, finde ich. Es geht Habakuk sicher nicht darum, dass er jetzt hier von Gott erfährt, wie lange er denn jetzt schon schreit oder ruft oder wie lange er schon ihn anruft, sondern Habakuk beschäftigen zwei Fragen. Warum passieren Dinge in meinem Leben? Und wie lange noch? Wie lange soll das noch so gehen? Wie lange soll das noch dauern? Und ich weiß nicht, ob ihr solche Fragen auch kennt. Ich gehe mal fest davon aus. Ich weiß nicht, ob ihr solche Fragen Gott auch schon mal gestellt habt oder entgegengeschleudert oder vielleicht geschrien oder geseufzt, geflüstert. Wie lange soll ich noch leiden? Warum habe ich diese oder jene Krankheit? Wie lange soll ich das eigentlich noch mitmachen? Wie lange soll das mit meiner Ehe noch so schlecht laufen? Wie soll ich mit dem Geld auskommen, das ich habe? Wie lange soll ich mir dieses oder jenes noch anschauen? Und warum geht es eigentlich den anderen immer so viel besser als mir? Jeder von uns trägt so seine Fragen mit sich rum. Und bei jedem von uns gibt es Dinge im Leben, wo wir Gott nicht verstehen können. Wo wir vielleicht auf eine Antwort warten, auf ein Eingreifen Gottes. Und wo wir vielleicht das Gefühl haben, Gott schaut irgendwie tatenlos zu. Jedenfalls antwortet er nicht. Habakuk hat genau solche Fragen an Gott. Und beide Fragen, warum und wie lange noch, die kann man sich eigentlich nur stellen, wenn man ein christliches Gottesbild hat. Wenn man weiß, Gott ist die Liebe, Gott ist allmächtig und Gott ist allwissend. Wenn wir davon ausgehen, es gibt Gott nicht oder es gibt ihn vielleicht, aber er kann nichts, dann brauchen wir uns diese Fragen gar nicht zu stellen und dann brauchen wir sie Gott auch nicht zu stellen. Wir kämpfen mit solchen Fragen, weil wir wissen, wie Gott ist. Wäre Gott nicht die Liebe, dann bräuchten wir nicht fragen, warum. Dann hätte er vielleicht Spaß daran, uns zu quälen, mal zu sehen, wie wir mit dieser und jener Schwierigkeit umgehen. Oder vielleicht mal seine Macht an uns zu demonstrieren. Und wenn Gott nicht allmächtig wäre und alles könnte, auch dann bräuchten wir mit unseren Fragen nicht zu ihm kommen. Dann würde er vielleicht sagen, ja, ich sehe das, dir geht's gerade nicht so gut, du hast dieses und jenes Problem, aber es tut mir leid, da kann ich nichts machen, mir sind da die Hände gebunden. Kann ich nicht. Oder wenn Gott nicht allwissend wäre, dann bräuchten wir überhaupt nicht nach dem Warum fragen. Er wüsste es schlicht und ergreifend nicht. Weil wir aber wissen, wie Gott ist, deswegen beschäftigen uns diese Fragen. Ich weiß nicht, wie das mit eurem Christsein ist. Vielleicht so ähnlich wie in dem folgenden Beispiel. Habe euch mal jemand mitgebracht. Er sieht keinem von euch ähnlich. Ihr dürft euch deswegen alle da so ein bisschen reinfühlen. Man startet als Christ vielleicht schon als Kind, als Teenager, man wird vielleicht schon in ein christliches Elternhaus hineingeboren. Oder egal, auch wenn man später zu Jesus findet, wenn man bekennt, du sollst der Mittelpunkt meines Lebens sein, dann ist in einem drin erstmal so ein Hochgefühl. Alles läuft irgendwie happy. Wir erleben Frieden, wir lesen die Bibel, wir fahren auf Freizeiten, wir fahren auf Camps, wir erleben eine tolle Gemeinschaft mit anderen Christen. Alles läuft irgendwie so ein bisschen easy vor sich hin. Wir lieben den Lobpreis, wir mögen die Predigten, jeder hat uns irgendwie was zu sagen, wir beten und Dinge passieren. Wir suchen unseren Schlüssel, wir beten und da ist er. Wir warten auf einen Parkplatz, wir beten und da ist er schon. Auch groß genug, dass jeder reinkommt. Unser Weg führt irgendwie so bergauf. Wir sind ständig im Gespräch mit Gott. Bibel lesen macht uns Spaß. Wir nehmen uns die Zeit dafür. Von Freude zu Freude, von Segnung zu Segnung. Aber uns ist dabei ein bisschen egal, wie lange das Hochgefühl dauert. Es wird nicht ewig anhalten. Wenn wir unterwegs sind als Christen, dann werden wir ein zweites erleben. Nämlich, dass es in irgendeiner Form bergab geht. Dass wir beten und scheinbar nichts passiert. Dass wir krank werden und keine Heilung ist in Sicht. Die Predigten sind irgendwie öde, sprechen uns nicht an. Der Lobpreis geht uns auf die Nerven. Die anderen Christen werden auch irgendwie immer schwieriger. Mit einigen gerät man vielleicht sogar richtig in Streit. Und man fängt an zu zweifeln und nachzudenken, ist das überhaupt alles richtig so mit dem Gott? Ist der überhaupt gut? Lohnt es sich überhaupt, den Weg weiterzugehen? Und wir erleben Ungerechtigkeiten, vielleicht sogar Gegenwind, weil nicht alle es so toll finden, dass wir als Christen unterwegs sind. Vielleicht werden wir benachteiligt, weil wir ehrlich sind. Wir haben unseren Garten umgestaltet und unsere Bäder neu gemacht. Und jeder Handwerker hat uns gefragt, mit Mehrwertsteuer oder ohne? Und da guckst du auf dein Konto und denkst, wäre so schön, du könntest ohne sagen. Aber du weißt, es ist nicht in Ordnung. Und du merkst, du hast Nachteile dadurch, dass du dich darauf verlässt, dass Gott sagt, bleibt in der Wahrheit. Handelt irgendwie ehrlich und richtig. Oder du wirst vielleicht gemieden, weil du so komische Ansichten hast. Andere machen sich lustig über dich und deinen Glauben. Und die schöne Hoffnung, dass das immer so oben bergauf weitergeht, die musst du dann leider über den Haufen werfen. Von Segen zu Segen, so läuft es dann leider doch nicht. Die Bibel macht uns überhaupt keine Illusionen. Sie sagt, es werden Wüstenzeiten kommen. Wir werden an einen Punkt kommen, wo wir genau wie Habakuk fragen, warum und wie lange noch? Wir haben eben von dem Psalm gehört, da kann man mal von vorne bis hinten durchlesen, da sieht man viele Menschen, die solche Wüstenzeiten erlebt haben. Und die Frage ist nicht, ob wir in Täler kommen, sondern eigentlich nur wann. Denn dass Täler und Wege kommen, die schwer werden und die wir nicht verstehen, das ist eine Tatsache für unser Leben. Und die Frage für uns ist eigentlich nur, was machen wir, wenn wir da unten sind? Was machen wir, wenn es nicht bergauf geht, sondern irgendwie nur bergab? Wenn wir, so wie es in Psalm 23 heißt, im finsteren Tal wandern. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Wir sind ja frei, uns zu entscheiden. Wir können eigentlich leugnen. Wir können so tun, als wäre alles in Ordnung. Wir reden nicht über unsere Probleme, wir erhalten die schöne Fassade aufrecht. Keiner unserer Mitchristen ahnt oder weiß was von unseren Kämpfen oder Zweifeln. Und wir selber wollen auch nicht so richtig drüber nachdenken. Wir wollen uns eigentlich gar nicht so richtig mit dem Thema beschäftigen. Wir schieben das zur Seite. Wir verdrängen unsere Ängste und die Fragen, die auftauchen. Aber damit werden wir nicht weiterkommen, weil die immer wieder hochkommen. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, wir schmeißen einfach alles hin. Wenn uns das zu anstrengend wird, wenn das nicht gut läuft, wenn die Wege zu schwer sind, dann kann uns Gott gestohlen bleiben. Und das meine ich jetzt nicht nur in dem Sinne, dass Menschen tatsächlich sich komplett von Gott abwenden und mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen, sondern auch wir Christen haben manchmal so Tendenzen, wenn es nicht so richtig rund läuft, so wie wir es uns erhoffen, wenn es uns zu schwierig wird, zu anstrengend, dass wir auch manchmal so reagieren. Manchmal geht es uns vielleicht so mit unserer eigenen Gemeinde. Wer war noch nicht an dem, dass er gesagt hat, ich schmeiß jetzt alles hin? Die können mich alle mal gern haben. Außer Stress und Nerv, im schlimmsten Falle Verletzungen, ist da nichts mehr drin. Dann lasse ich es eben. Ein Beispiel nochmal von mir. Einige Wochen, nachdem ich diesen Lektorenkurs begonnen hatte, sollten wir eine Predigt schreiben. Und es ist so, man darf keine eigenen Predigten eigentlich halten, sondern man muss sich eine Lesepredigt holen, die kann man noch so ein bisschen umformulieren, ummodeln. Aber ganz so streng waren die Mentoren dann nicht. Lieber sagt man was, wo man auch dahinter stehen kann, als nur einfach was abzulesen. Das Thema ist ja vorgegeben durch das Kirchenjahr und ich habe mich also mit dem Maria- und Martha-Thema befasst und habe meine Predigt dazu geschrieben und Zeit investiert. Und man ist ja dann irgendwann an so einem Punkt, wo man denkt, ja, jetzt ist okay, kannst du zufrieden sein. So, und ich hatte dann einen Gesprächstermin mit meinem Mentor und bin dann, habe die Predigt schon vorher hingeschickt, habe keine Reaktion erhalten, saß dann da und dann brach so ein bisschen meine Welt ein. Weil scheinbar alles, was ich da geschrieben hatte, irgendwie nicht so ganz richtig war. Nicht so passend, nicht so gut formuliert, Sachen, die man so vielleicht nicht sagt, nicht denkt, nicht tut. Vielleicht, nein, ganz sicher, war es nicht so gemeint, aber so ist es bei mir angekommen. Ich hatte das Gefühl, das kannst du alles total komplett in Schredder werfen, da kannst du dich nochmal von vorne dran setzen und ich hatte keine Idee, wie das gehen soll, weil das war das von mir eigentlich Beste, was ich dachte vorlegen zu können. Und ich war tatsächlich fix und fertig, denn ich war mit der Erwartung dahin gegangen, ach ja, das ist vielleicht so ein, zwei Sätzchen, die ich nochmal austauschen muss, aber sonst läuft das ganz gut. Und ich habe auf der Fahrt nach Hause, die ganze Fahrt lang saß ich heulend im Auto und habe gedacht, ganz ehrlich, das lässt du jetzt. Wenn das nicht reicht, was du jetzt da vorgelegt hast, dann eben nicht. Ich war so verletzt über das, was da gesagt wurde, dass ich gedacht habe, nö, brauche ich doch nicht, das mache ich doch nur für mich selber. Ich muss nachher kein Lektor sein, soll ich mich dann irgendwo hinstellen und am Ende ist es nicht gut, was ich predige. Und ich war fertig mit den Nerven und ich war so sauer auf Gott und habe gesagt, jetzt hast du mich hier hingeführt und jetzt so eine Enttäuschung, du kannst mich gern haben, ich mache nichts mehr weiter. Und ich bin nach Hause gefahren und habe mich sofort, also ich bin ja ein sehr impulsiver Mensch, deswegen schlafe ich leider nicht über Entscheidungen, sondern mach gleich was. Ne? Also habe ich mich sofort an den Schreibtisch gesetzt und dem Mentor eine E-Mail geschrieben, dass das scheinbar dann doch nichts für mich wäre und doch nicht mein Weg und dass ich das alles hinschmeiße. Bevor ich das abschicke, hatte ich aber den klugen Gedanken, warte doch noch mal ein bisschen, wenigstens bis heute Abend. Und ich bin vom Computer aufgestanden und bin ins Wohnzimmer gegangen. Und auf meinem Wohnzimmertisch steht ein Kalender. Und es war ein Montag. Und diesen Kalender muss man jeden Montag umblättern. Und der war noch nicht umgeblättert. Und ich blätter also um zu besagter Seite und lese das hier. Ich weiß nicht, ihr könnt es wahrscheinlich nicht so gut erkennen von hinten. Da steht, nicht zweifeln, einfach machen. Gott hat Humor. Dieser Kalender hat überhaupt nichts Christliches. Es ist kein Bibelvers und nichts. Ich habe gedacht, er steht neben mir und sagt, nicht zweifeln, mach doch einfach mal. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe es nochmal ein bisschen umgemodelt. Gott ist echt der Hammer, ne? Du willst alles hinschmeißen und er sagt zu dir, du bist doch nicht alleine. Du hast doch mich an deiner Seite. Und trotzdem sind wir manchmal versucht, alles hinzuschmeißen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit und die sehen wir jetzt hier bei Habakuk. Er läuft zu Gott und klagt ihn an. Und es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, so kann man doch mit Gott nicht reden. Der souveräne, allmächtige Gott, so kannst du doch nicht vor ihn kommen. Habakuk konnte. Ich denke, wir auch. In seinem Schmerz und in seinem Leid und Nichtverstehen geht Habakuk zu Gott. Und tatsächlich, Gott antwortet ihm. Und ich lese aus Habakuk 1, den Vers 5. Da antwortet Gott, schaut hin unter die Völker, seht und verwundert euch. Denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Endlich. Nachdem Habakuk lange wartet, bekommt er endlich eine Antwort von Gott. Das ist es doch, was wir hören wollen, worauf wir warten. Wir beten, es passiert nichts, wir beten ein bisschen weiter, aber dann antwortet Gott. Dann greift er mächtig in unser Leben ein und dann kommt der Aufstieg. Ich lese weiter den Vers 6. Denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Grausam und schrecklich ist es, es gebietet und zwingt, wie es will. Jetzt ehrlich, das soll jetzt die Antwort sein, auf die Habakuk gewartet hat? Jetzt antwortet Gott endlich und dann sowas, wenn ich am Tiefpunkt bin, schon unten? So hat sich das der Habakuk sicher nicht vorgestellt. Was Gott ihm ankündigt, ist noch größeres Leid, nämlich die Chaldäer, das sind die Babylonier, will er schicken. Im wahrsten Sinne des Wortes eine unglaubliche Botschaft. Man kann es nicht glauben, wenn man es nicht schwarz auf weiß vor sich sehen würde. Gibt es so Momente, wo du denkst, was denn das jetzt auch noch? Ich war doch schon unten, soll es jetzt noch tiefer runtergehen? Es wird nicht besser, sondern immer nur noch schlimmer. Und die Warum-Frage wird immer nur noch größer in meinem Leben. Und hier stehen wir tatsächlich vor einem Geheimnis Gottes, das wir mit menschlichem Verstand nicht bis ins Letzte begreifen können. Hier im Habakuk sagt Gott, ich tue etwas, ich erwecke ein grimmiges Volk. Und das war für mich ein Problem, als ich das gelesen habe. Das passt überhaupt nicht in mein Gottesbild. Wenn schon, dann lässt Gott vielleicht Dinge zu. Oder er duldet sie. Aber dass er noch aktiv die Probleme schickt und die Schwierigkeiten, das grimmige Volk erweckt. Und da sind wir bei dieser alten Frage nach dem Leid. Die Frage, die Menschen seit Jahrtausenden beschäftigt, die in der Theologie heiß diskutiert wird, unter dem Begriff Theodizee. Wie kann es sein, dass ein liebender Gott Leid zulässt? Wie kann die Ungerechtigkeit sein? Wie kann ein Gott der Liebe diese Ungerechtigkeit dulden, angucken, wie hier bei Habakuk auch noch schicken? Die Frage, an der Hiob fast zerbrochen ist, die Frage, mit der sich die Psalmschreiber rumgeschlagen haben, die Paulus versucht hat zu erklären und viele nach ihm. Und ich sage euch, wenn ich es euch erklären könnte, würde ich nicht hier stehen, dann wäre ich berühmt, dann würde ich durch die Welt reisen und Vorträge halten, weil ich diese Frage dann im Letzten ergründen könnte. Ich muss euch enttäuschen, ich kann es nicht. Wir können vieles erklären. Wir können vieles erklären mit der Sünde, die in die Welt gekommen ist, mit den Ordnungen Gottes, die nicht mehr gelten, aber all unsere Erklärungen stoßen irgendwann an ihre Grenzen. Wie war das bei Hiob? Am Ende seiner Geschichte, seines Lebens, erhält Hiob keine Antwort auf das Warum. Aber er bekommt eine Antwort auf das Wozu. Hiob sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Gott gibt keine rationale Erklärung ab für das Leid, das Hiob erlebt. Aber Hiob lernt Gott persönlich kennen. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Was ist das für ein Unterschied, ob man von jemandem nur hört, über Dritte, über das, was man liest, oder ob man jemandem selbst begegnet? Ich möchte euch mal was fragen. Kennt ihr so Kinder, die alles bekommen, was sie wollen? Die nur machen müssen und die Eltern springen schon. Die jeden Wunsch in den Popo gesteckt bekommen. Solche verwöhnten Bengel und Gören, ich kenne die von der Arbeit zur Genüge. Manche haben die ja in den Familien oder in dem näheren Bekanntenkreis. Das ist schon bei Kindern nicht gut. Bei uns Christen als Kindern Gottes ist das erst recht nicht gut. Es ist nicht gut für uns, wenn wir immer all das bekommen, was wir wollen. Und Gott sagt, ich habe einen größeren Plan mit euch. Wie war das bei meinem Beispiel eben von meiner Predigt? Ich habe nicht hingeschmissen, ich habe weitergemacht. Ich habe das ein bisschen umformuliert und ohne, dass das nochmal einer gelesen hat, habe ich das dann gehalten in Gönnern. Das war ein ziemlich anstrengender Schritt. Ohne nochmal eine Rückmeldung zu bekommen, ist das jetzt in Ordnung so, sich dann vor die Leute zu stellen. Aber ich habe erlebt, dass Gott tatsächlich das wahrmacht, was er verspricht. Nicht zweifeln, einfach machen. Dass ich tatsächlich reich gesegnet worden bin durch die Menschen, die das dann angehört haben und dass ich viel dazugelernt habe. Dran zu bleiben, Geduld zu haben, meine eigenen Gedanken nochmal zu überprüfen und dass ich sehr, sehr gesegnet worden bin dadurch. Schön war der Weg natürlich nicht. Schöner wäre was anderes gewesen. Aber Gott verspricht uns, dass er in diesen schwierigen Situationen, in den Tiefen, wenn wir da ganz unten sind, dass er in uns Dinge tun will, dass er uns befreien will, dass wir innerlich reifen und wachsen können und dass durch die leidvollen Erfahrungen hindurch, dass wir sagen können, ich hatte von dir nur vom Hörensagen gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und Gott verspricht dir, genau in diesen Situationen bei dir zu sein und durch diese Tiefen mit dir zu gehen, deinen Glauben zu stärken. Habt ihr diese Woche mal in Anitas Status geguckt? Ich war die Predigt am Vorbereiten, als ich den Vers gelesen hatte aus Jesaja 43, Vers 2. Da steht, wenn du durch tiefes Wasser gehst oder reißende Ströme, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Deiner Seele kann nichts passieren, Gott geht mit dir. Und wir lesen in Jakobus, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld birgt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Gott will in uns wirken, in unserem Schmerz, in unserem Leid, in unserem Nichtverstehen schenkt er, dass wir Jesus ähnlicher werden. Habakuk gibt sich damit nicht zufrieden. Der betet weiter. Habakuk 1, Vers 12. Aber du, Herr, bist du nicht mein Gott, mein Heiliger von Ewigkeit her? Es kann sein, dass wir von Gottes Wegen nichts begreifen und dass wir das, was Gott in unser Leben hineingibt, überhaupt nicht verstehen können. Und dass wir, wie mein Freund hier unten, ganz tief am Boden sind. Aber gerade da ist es gut zu wissen, dass der, der das in der Hand hat, mein Herr und mein Gott ist. Dass durch den Schlick unseres Lebens Gott mit uns geht. Und dass der Schlick da ist, das ist so und so eine Tatsache. Wüstenzeiten sind normal und Schmerzen und Leid, Gegenwind gehören zu unserem Leben dazu. Und manchmal wird es auch Tränen geben. Aber unser Glaube wird sich verändern, wenn wir in solchen Situationen an Jesus dranbleiben. Und es gibt einen Moment, wenn wir an ihm dranbleiben. Dann geht es wieder bergauf. Das ist ein guter Aberglaube. Ich fühle nichts, ich zweifle, ich sehe nichts, aber ich werde nicht weggehen. Aber ich werde dranbleiben. Und genauso macht das der Habakuk. In Habakuk 2, Vers 1 steht, auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinen Turm stellen und Ausschau halten und sehen, was er mir sagen und antworten wird auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Ich werde warten und stehen und Ausschau halten und nicht weggehen. Der Herr aber antwortete Habakuk und sprach, schreib auf, was du siehst, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen kann, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Ausharren, dranbleiben, warten. Nächste Woche werden wir ein bisschen mehr zu diesen Stichworten hören. Es wird Dinge geben in deinem Leben, die kannst du alleine nicht tragen. Aber Jesus kann. Alles Schwere und alles, was wir nicht verstehen, alle Ungerechtigkeiten, alles Leid, kann er mit dir tragen, für dich tragen. Und nach dem Tal wirst du merken, was er an dir getan hat und wie er dich verändert hat. Vertrau ihm und gib nicht auf. Amen.